Deutschlandfunk. Börse.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Deutschlands Ärzteschaft trifft sich bis Freitag in Mainz und es geht nicht nur um Lauterbachs Klinikreform, es geht auch um Rezepte gegen den Ärztemangel, um weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung. Wir berichten gleich vom Auftakt mit dem Gesundheitsminister, schauen aber zunächst auf eine der umstrittensten und größten Baustellen der Bundesrepublik, auf Stuttgart 21, auf den neuen unterirdischen Bahnhof mit über 50 Kilometer Tunnelsystem, der nach 14 Jahren noch immer nicht fertig ist und um ein Vielfaches teurer werden wird als geplant. Offiziell ist die Deutsche Bahn Bauherrin. Die wollte aber die Projektpartner, also das Land, die Stadt, den Flughafen an den Mehrkosten beteiligen. Darüber hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart heute entschieden. Frage an Katharina Thoms in Stuttgart. Das hat nicht so richtig geklappt, oder?
Nein, das Gericht war wirklich sehr deutlich in seinem Urteil. In Teilen hat sie die Klage als ganz unbegründet abgewiesen. Andere Teile wurden gar nicht erst als zulässig eingestuft. Konkret heißt das, die Mehrkosten von aktuell 7 Milliarden Euro muss die Bahn alleine tragen. Und es ging hier in diesem Verfahren um einen Vertrag von Bahn und den Projektpartnern. Und darin ist geregelt, wer zahlt eigentlich wie viel. Damals, das war 2009, also schon ziemlich lange her, da hat man sich geeinigt, mehr als 4,5 Milliarden Euro wird das nicht kosten. Das haben wir aufgeteilt, fertig. Und wenn es doch mehr kosten sollte, dann steht da drin, dann reden wir miteinander darüber. Also sinngemäß ist es die sogenannte Sprechklausel. Und die Bahn wollte das so auslegen. Ja, naja, alle tragen wir doch gemeinsame Verantwortung. Wir reden also darüber, wer wie viel von den Mehrkosten zahlt. Die Projektpartner, allen voran das Land Baden-Württemberg, hat aber gesagt, wir haben alles hier genau vereinbart. Wir zahlen unsere 930 Millionen Euro und mehr zahlen wir nicht. Und diese Sicht, die hat das Gericht jetzt bestätigt.
Und wie hat das Gericht die Entscheidung begründet?
Das Gericht hat klargemacht, der Vertrag damals, der war, ich sag's mit meinen Worten, nicht so gut ausgearbeitet. Der Richter Wolfgang Kern hat zum Ende seiner Urteilsbegründung noch mal ein bisschen suffisant zusammengefasst. Also man gehe nicht davon aus, dass die Bahn einen solchen Vertrag noch mal abschließen wird. Da gab's ein bisschen Lachen im Saal. Also eben reinzuschreiben, naja, wenn etwas mehr kostet als jetzt nur die Summe X, diese 4,5 Milliarden Euro, dann reden wir miteinander. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber eben so, wie es drinsteht, kann die Bahn die Vertragspartner einfach nicht verpflichten, diese Mehrkosten mitzutragen. Und deswegen ist die Klage abgewiesen worden.
Gibt es denn Reaktionen von der Bahn und auch von den Projektpartnern?
Also die Projektpartner haben sich natürlich sehr erleichtert gezeigt. Verkehrsminister Herrmann hier in Baden-Württemberg von den Grünen, der war sehr glücklich über den klaren Ausgang und hat gesagt, ja, das hätte uns sonst 2,8 Milliarden Euro gekostet. Die Sprechklausel, die haben sie seiner Meinung nach eben richtig interpretiert.
Das war ja auch ein wesentlicher Grund unserer Gegenklage, dass wir gesagt haben, in der Sprechklausel steht nichts drin. Das hat man damals übrigens der Bahn angeboten. Sie wollte es nicht. Sie wollte eine konkrete Summe haben bis 4,5 Milliarden. Das haben wir damals gemacht, aber darüber hinaus nichts zugesagt. Wir haben auch stets betont, es gibt kein Geld mehr.
Die Bahn, die ohnehin Verluste gemacht hat zuletzt und auch viele Projekte noch vor sich hat, für die ist es echt ein herber Schlag. So richtig abfinden, wollte man sich damit noch nicht, so klang es jedenfalls bei Bahnsprecher Achim Staus.
Wir bedauern das Urteil des Gerichts. Nützt wenig jetzt rückwirkend zu schauen, was man vielleicht hätte besser machen müssen. Wir haben in einem Geist einer gemeinsamen Finanzierungsvereinbarung gehandelt. Und aus dieser Projekthistorie ergibt sich für uns auch eine gemeinsame Finanzierungsverantwortung, auch für die Mehrkosten, die jetzt entstehen.
Also man hat noch nicht ganz aufgegeben, so klingt es jedenfalls.
Wie geht's denn jetzt weiter? Ist denn mit dem heutigen Urteil das letzte Wort gesprochen?
Also das Gericht hat in seinem Urteil die Berufung nicht zugelassen. Das heißt aber, die Bahn kann das Urteil direkt nicht anfechten, aber sie kann bei der nächsthöheren Instanz einen Antrag stellen, ob man nicht doch in Berufung gehen darf, also die Berufung zugelassen werden kann. Und die Bahn will das jetzt prüfen. In den wenigen Wochen gibt es eine schriftliche Urteilsbegründung und dann will sie sich entscheiden, ob sie das macht oder ob sie es eben sein lässt und das jetzt so erträgt.
Die Bahn bleibt vorerst auf den Mehrkosten für Stuttgart 21 sitzen. Informationen waren das von Katharina Thoms. Vielen Dank nach Stuttgart. Deutschlands Bevölkerung wird älter und damit steigen auch die Herausforderungen für das Gesundheitssystem. Nicht nur, weil sich in den nächsten Jahren immer mehr Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand verabschieden und zu wenig Junge nachrücken, sondern auch, weil gleichzeitig immer mehr Ältere medizinisch versorgt und gepflegt werden müssen. Dementsprechend eindringlich waren die Warnungen heute vom Ärztetag in Mainz vor Engpässen, die auch der Bundesgesundheitsminister, der heute zum Auftakt zu Gast war, gehört hat, wie Tom Funke berichtet.
In seiner Rede bei der Eröffnung des viertägigen Ärztetages zeichnet der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein düsteres Bild der Zukunft.
Wir haben es versäumt, junge Ärztinnen und Ärzte auszubilden. Uns werden für die nächsten 10 oder 15 Jahre 50.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen, die wir nicht ausgebildet haben.
Deutschland könne nicht so weitermachen, auch nicht in der Anwerbung ausländischer Fachkräfte.
Wir können nicht weitermachen, indem wir sagen, wir scheuen die Investition in die Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, nehmen aber die gleichen Ärztinnen und Ärzte aus anderen Ländern, die diese Investition getätigt haben, wo diese Ärztinnen und Ärzte dann fehlen, obwohl sie dort dringend gebraucht würden.
Lauterbach will sich jetzt schnell für eine Reform der medizinischen Ausbildung einsetzen und macht weitere Vorschläge.
Wir werden darüber reden, wo können wir beim ambulanten Operieren noch weitergehen. Ich könnte mir da mehr vorstellen. Wir werden auch darüber reden, wie wir die Ärzte besser einsetzen, dass man sich nicht entscheiden muss, Krankenhausarzt oder Vertragsarzt, sondern also wir brauchen so eine Art Hybridarzt auch, der sich in beiden Systemen zu Hause fühlen.
Dieser Vorschlag erntet bei den rund 250 Delegierten in Mainz hörbar nicht viel Zustimmung. Lauterbach verspricht für jetzt arbeitende Ärztinnen und Ärzte, aber auch bürokratische Entlastungen. Und für die Hausärzte?
Einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Entbudgetierung. Wir werden die Hausärzte entbudgetieren, so wie wir es bei den Kinderärzten gemacht haben. Wir werden das auch für andere Arztgruppen prüfen. Schon jetzt sind 5.000 Hausarztsitze nicht besetzt. Es kann nicht so bleiben.
Dass es nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist, sieht auch Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer.
Wir brauchen einen die Ressorts übergreifenden Ansatz. Wir brauchen einen Gesundheitsgipfel im Kanzleramt.
Die Menschen sehnten sich nach Lösungskompetenz, nach Handlungsfähigkeit und nach Sicherheit. Reinhardt betont, frage man Menschen, was ihre Lebensqualität bestimme, würden sie Gesundheit an erster Stelle nennen. Reinhardt bemängelt, die Politik mache zu wenig gegen den drohenden Fachkräftemangel. Dabei würden gerade ältere Ärztinnen und Ärzte gern auch über das Rentenalter hinaus weiterarbeiten.
Wenn die Gesellschaft also die Arbeitskraft und das Erfahrungswissen dieser Ärztinnen und Ärzte weiter in Anspruch nehmen möchte, dann müssen sie dafür sorgen, dass schnelle und intelligente steuerrechtliche Regelungen und andere Anreize geschaffen und entwickelt werden, die das ermöglichen und befördern.
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sind durchschnittlich rund 54 Jahre alt, so Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Knapp 13% der Vertragsärzte arbeiten auch noch im Alter von über 65 Jahren. Handele die Politik hier nicht, so Reinhardt, steige die Zahl der Praxisschließungen bedrohlich an. Die Gefahr sieht auch Lauterbach und kündigt an, den Vorschlag für steuerliche Anreize prüfen zu wollen. Und spricht mit Blick auf Herausforderungen im Gesundheitssystem von einer Zeitenwende.
Über den Ärztetag in Mainz, Tom Funke. Die Preise steigen hierzulande zwar nicht mehr ganz so rasant wie vor einem Jahr noch, doch der Wocheneinkauf im Supermarkt, der bleibt teuer. Die Folge, eine allgemeine Konsumzurückhaltung, die auch Produkte mit dem Fairtrade-Siegel trifft. Produkte also, die aus Betrieben stammen, die nachweislich bestimmte Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Auch wenn es im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord bei diesen Produkten gab. Sandra Pfister hat sich die Bilanz mal angeschaut.
Kaffee und Kakao gehören neben Bananen und Tee zu den Topsellern mit Fairtrade-Siegel, neben Blumen. Auch jede dritte Rose in Deutschland ist fair gehandelt. Der Verein Fairtrade Deutschland setzt sich dafür ein, dass Kleinbauern auf den Plantagen ein Mindestlohn gezahlt wird. Dafür zahlen die Kundinnen und Kunden in Deutschland drauf. Claudia Brück vom Fairtrade-Vorstand in Köln.
Wir haben in Deutschland im letzten Jahr so viele Produkte wie noch nie im Markt gehabt. Und erstmalig haben Verbraucherinnen und Verbraucher über 30 Euro pro Kopf pro Jahr für Fairtrade-Produkte ausgegeben. Aber wir sehen es natürlich, es war ein schwieriges Jahr anfangs mit den hohen Inflationsraten und dass da zuerst mal ein Stückchen Zurückhaltung war.
Denn wie viele andere Produkte sind auch Fairtrade-Produkte teurer geworden. Das Ergebnis? Insgesamt wurden 2023 weniger Fairtrade-Lebensmittel und Blumen verkauft. Allerdings sei der Absatz nur leicht zurückgegangen. Und Ende 2023, Anfang 2024 habe sich der Trend schon gewendet. Darauf legt Claudia Brück von Fairtrade Deutschland Wert. Dass die Fairtrade-Produkte teurer geworden sind, ist die Erklärung, warum der Umsatz mit Fairtrade-Produkten 2023 gestiegen ist. Und zwar deutlich, um 8,5%, obwohl insgesamt weniger Fairtrade gekauft wurde. Doch unterm Strich stieg der Umsatz mit Fairtrade-Produkten auch preisbereinigt. Das heißt, wenn die Inflation rausgerechnet wird, so Brück.
Also auch inflationsbereinigt hätten wir ein Plus von 1,3%.
Für das laufende Jahr ist Claudia Brück zuversichtlich, dass Fairtrade sich besser verkaufen wird. Zwar haben Lebensmittelhändler und Discounter weniger Fairtrade verkauft, aber dafür wurde in Drogeriemärkten oder in der Gastronomie mehr Fairtrade-Kaffee, Kakao oder Tee verkauft oder konsumiert. Und Bio kannibalisiere Fairtrade nicht. Viele Verbraucher, die bio- und klimafreundlich einkaufen wollten, legten auch Wert darauf, dass ihre Ware fair gehandelt sei.
Viele der Produzentenorganisationen sind sowohl Fairtrade als auch bio zertifiziert, sodass unser Bioanteil bei 54% liegt.
Geschützt sind die Begriffe fair und fairer Handel nicht. Aber Dachorganisationen wie Fairtrade genießen eine hohe Glaubwürdigkeit. Diese Glaubwürdigkeit, hofft Claudia Brück, könnte Fairtrade auch zu einer Organisation machen, die durch Lieferkettengesetze nicht etwa überflüssig, sondern noch gefragter werden könnte als vorher.
Dafür brauchen Unternehmen entweder wahnsinnig viel Geld, um eigene Personen vor Ort zu beschäftigen und neue Maßnahmen durchzuführen, oder sie können mit Standardorganisationen wie Fairtrade zusammenarbeiten.
Denn Fairtrade habe bereits jetzt in vielen Regionen eine bewährte Infrastruktur und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sandra Pfister über die Jahresbilanz von Fairtrade. Wirtschaftliche Not ist ein Grund, warum Menschen weltweit flüchten, bevorzugt nach Deutschland, in die USA oder nach Saudi-Arabien, wie der aktuelle Bericht der Internationalen Organisation für Migration zeigt. Aber auch Naturkatastrophen sind für Migration verantwortlich und vor allem Kriege und Konflikte. Noch nie gab es so viel Vertriebene wie heute, 117 Millionen. Und dabei hat sich die Genfer UN-Behörde Bangladesch nicht zufällig ausgesucht, um ihren Jahresmigrationsbericht heute vorzustellen. Denn dort lässt sich beobachten, welche Probleme vor allem ärmere Länder bekommen mit den massiven Flüchtlingsbewegungen. Charlotte Horn berichtet.
Die Hütten aus Bambus und Plastikplanen stehen dicht gedrängt, auch die Hügel hinauf. Dort, wo vor einigen Jahren noch Dschungel war. Inzwischen gilt es als das größte Flüchtlingslager der Welt. Bei Cox's Bazar im Süden von Bangladesch lebt inzwischen etwa 1 Million Rohingya, die Hälfte davon Kinder. Sie alle sind abhängig von internationalen Hilfsorganisationen. Jeden Monat bekommen sie Lebensmittel, so wie Mohammed Toya und seine Familie. Wir sind in einer elenden Situation. Wir haben nicht genug Essen, wir haben nicht genug Geld. Die Lebensmittel, die wir bekommen, sind normalerweise innerhalb von 15 Tagen zu Ende. Aber wir haben keine Möglichkeit, wirklich etwas dazu zu verdienen. Deshalb geht es uns hier nicht gut. Wir müssen zurück nach Myanmar gehen. Das Nachbarland Bangladesch hat vor 7 Jahren seine Grenzen für die in Myanmar gewaltsam verfolgten Rohingya geöffnet. Und das, obwohl es selbst ein relativ armes Land ist. Die Regierung von Bangladesch duldet die Rohingya zwar noch, verweigert ihnen aber Zugang zu richtiger Schulbildung und zum Arbeitsmarkt. Deshalb ist es bemerkenswert, dass die Internationale Organisation für Migration heute wohl ganz bewusst ihren neuesten Bericht in Bangladesch Hauptstadt Dhaka vorgestellt hat. Generaldirektorin Amy Pope lobte die Vorreiterrolle von Bangladesch in Sachen Migration. Bangladesch selbst zeige, wie komplex das Thema sei, so Amy Pope. Die Auswirkungen des Klimawandels, die weltweite Nachfrage nach Arbeitskräften, die Überweisungen, die zur nationalen Wirtschaft beitragen und die tragischen Beispiele dafür, wie ungeregelte Migration die Menschen verwundbarer machen kann. Seit über 20 Jahren analysiert die Organisation alle zwei Jahre Migration weltweit. Dem aktuellen Bericht zufolge ist der Hauptgrund, warum Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie Arbeit finden wollen, meistens in Nachbarländern. Migration helfe, Ungleichheit weltweit auszugleichen. Die meisten Wirtschaftsflüchtlinge versuchen, in die USA zu gelangen, vor allem aus Mexiko. Außerdem in die Golfstaaten und auch nach Deutschland. Gleichzeitig ist die Zahl an Vertriebenen weltweit so hoch wie nie. 117 Millionen. Also Menschen, die aus Krisen- und Kriegsregionen fliehen mussten, wie aus der Ukraine, Gaza oder dem Sudan. Die Auswertung ergab außerdem, dass Migranten mehr als 800 Milliarden US-Dollar in ihre Heimatländer zurückschicken. Dabei ging das meiste Geld in Entwicklungs- und Schwellenländer. Und das sei oftmals mehr als ausländische Direktinvestitionen, sagt Amy Pope. Wir wissen, dass Arbeitsmigranten und die Diaspora ihre Familien in ihrer Heimat ernähren, für die Ausbildung sorgen und dass diese Menschen so aus der Ferne die Wirtschaft ihrer Region und ihrer Länder stärken. Gerade das digitale Bezahlen hätte es den Migranten leichter gemacht, Geld in ihre Heimat zu schicken, vor allem während der Corona-Pandemie. Der aktuelle Migrationsbericht zeigt zudem, dass immer mehr Menschen weltweit aufgrund von Naturkatastrophen ihre Heimat verlassen müssen. Gerade Menschen in Ländern des globalen Südens seien permanent davon bedroht, von zu Hause fliehen zu müssen.
Charlotte Horn über den UN-Weltmigrationsbericht. Und wir kommen zurück ins Inland. Kundinnen und Kunden der Lufthansa brauchten in den letzten Wochen starke Nerven. Die massive Streikwelle zu Beginn des Jahres sorgte für Flugausfälle und Verspätung und kratzte auch am Image der Fluglinie, was zunehmend auch Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen macht, auch wenn es erstmals wieder eine Dividende gibt. Über die Lufthansa-Hauptversammlung Gregor Lischka.
Die Lust am Reisen ist da, die Flugzeuge sind ausgelastet, die Preise für ein Flugticket aktuell hoch. 2023 war damit
wirtschaftlich ein herausragendes Jahr für unsere Lufthansa.
So Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf der heutigen Jahreshauptversammlung. Für diejenigen, die Aktien an dem Konzern halten, wird es daher auch wieder eine Gewinnbeteiligung geben, zum ersten Mal nach 5 langen, krisengeplagten Jahren. Das sollte Aktionärsvertreter wie Ingo Speich eigentlich freuen. Er arbeitet bei der DK Investment, einer Fondsgesellschaft, die auf der Jahreshauptversammlung die Stimmrechte von gut 12 Millionen Lufthansa-Aktien vertritt. So richtig freuen kann Ingo Speich sich aber nicht.
Die Lufthansa blickt auf ein sehr gutes Jahr zurück, das aber hauptsächlich begründet ist in einer Sonderkonjunktur.
Sprich, die aktuelle Lage ist zwar aufgrund der äußeren Umstände, der hohen Nachfrage bei gleichzeitig knappen Kapazitäten in der Luftfahrtindustrie gut, ob die Lufthansa aber auch mittel- bis langfristig wettbewerbsfähig sein wird, daran gibt es Zweifel.
Das kann man auch im Aktienkurs erkennen, der natürlich innerhalb der letzten 12 Monate deutlich runtergekommen ist.
Denn die Liste der Krisen und Herausforderungen im Konzern ist lang. Wegen Problemen im Service und wiederholten Streiks hat das wirtschaftliche Jahr 2024 nicht nur schlecht begonnen, auch das Image der Lufthansa als Premium-Anbieter hat bei den Kunden gelitten. Für Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt ist die Streikanfälligkeit innerhalb der Lufthansa-Gruppe allerdings auch ein Stück weit hausgemacht. Denn das Gehaltsgefälle innerhalb des Konzerns ist groß.
Es geht Carsten Spohr natürlich darum, zu verhindern, dass alle Flugbetriebe innerhalb der Lufthansa so hohe Gehälter bekommen, wie dies bei der Lufthansa der Fall ist, also im Kernunternehmen. Und deshalb werden immer wieder neue Flugbetriebe ausgelagert, neu gegründet, in die dann Piloten und Flugbegleiter eingestellt werden, die weniger verdienen als in der eigentlichen Lufthansa.
Ein Umstand, der auch für konstante Missgunst und wiederkehrende Streiks innerhalb der Lufthansa-Gruppe sorgt. Und auch sonst hapert es an vielen Ecken und Enden im Konzern. Neue Flugzeuge wurden zwar bestellt, werden aber nicht geliefert. Die Lufthansa will die italienische Fluggesellschaft ITA Airways übernehmen. Eine Genehmigung der EU-Kommission lässt aber schon lange auf sich warten. Heute hat die Lufthansa erneut Zugeständnisse gemacht und der EU-Kommission neue Konditionen vorgeschlagen, um bei ITER Airways einsteigen zu dürfen. Das Lufthansa-Management zeigt sich zwar optimistisch, dass die Übernahme bis zum Sommer gelingen kann. Ingo Speich von der DK Bank ist angesichts dieses Optimismus aber skeptisch, auch in Bezug auf die ambitionierten Ziele der Lufthansa in Bezug auf die Klimaneutralität.
Das Klimaneutralitätsziel der Lufthansa, das also bis 2050 im Prinzip keine Emissionen mehr produziert werden sollen, ist in sehr weiter Ferne, denn letztlich werden die Flugzeuge auch weiterhin mit Verbrennungsmotoren laufen.
Ohne deutliche Technologiesprünge dürfte es laut Speich mit der Umsetzung der Klimaziele daher schwierig werden.
Über die Lufthansa-Hauptversammlung heute Gregor Lischka. Nach einer ganzen Serie technischer Pannen steht der Flugzeugbauer Boeing ganz schön unter Druck, vor allem nach dem Vorfall im Januar, als eine Boeing 737 MAX während des Flugs eine Kabinentürabdeckung verlor und die Maschine notlanden musste. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA veranlasste daraufhin interne Qualitätskontrollen und stellte systemische Mängel fest. Und nun gibt es eine neue Untersuchung, der Verdacht Dokumentenfälschung bei der Qualitätskontrolle. Es geht dieses Mal um Flugzeuge des Typs 787 Dreamliner. Isabel Karas dazu.
Bei einigen dieser Maschinen seien erforderliche Inspektionen nicht gemacht worden, so der Verdacht der FAA. Konkret geht es um die Verbindungsstellen zwischen Rumpf und Tragflächen. Diese seien bei manchen Flugzeugen möglicherweise nicht korrekt überprüft worden. Darüber habe Boeing selbst die Behörde informiert, teilte die FAA mit. Ob sich der Verdacht bestätigt, soll die Untersuchung nun zeigen. Die Luftfahrtbehörde ermittelt außerdem, ob Boeing-Mitarbeitende Prüfungsunterlagen gefälscht haben. Der Konzern sei währenddessen dabei, alle seiner 787-Maschinen, die sich noch in der Produktion befinden, einer erneuten Inspektion zu unterziehen. Und auch für die Flotte, die bereits im Einsatz ist, soll der Flugzeugbauer einen entsprechenden Plan ausarbeiten. Boeing betonte, dass kein dringliches Sicherheitsproblem bestehe und daher keine Maschinen am Boden bleiben müssten. Die 787 Dreamliner sind Langstreckenflugzeuge für rund 200 bis 400 Passagiere. Sie sind für verschiedene Airlines auf der ganzen Welt im Einsatz.
Soweit Isabel Karas über die neuen Ermittlungen gegen Boeing, die wir mitnehmen. Zu Jan Plate in den Frankfurter Börsensaal. Was haben die denn heute mit der Boeing-Aktie gemacht?
Also nachdem die Aktien von Boeing gestern schon verloren haben, eben wegen dieser fragwürdigen Qualitätskontrollen beim Langstreckenmodell 787, dem Dreamliner, da geht es jetzt noch mal um rund 0,5% nach unten. Und dazu kommt ja, dass gestern der geplante Start der ersten bemannten Mission der Starliner Raumkapsel von Boeing wegen eines technischen Problems verschoben wurde. Und das, wo das Raumfahrtgeschäft für Boeing wichtig ist und eher noch wichtiger wird. Während es kräftig Konkurrenz durch SpaceX gibt, es zur Welt des Tesla-Großaktionärs Elon Musk gehört, die in der Raumfahrt aggressiv und risikoreich voranschreiten.
Und dann haben wir heute berichtet über die Hauptversammlung der Lufthansa. Gab es da auch Kursbewegungen?
Da eine kurze Antwort und soweit ist eher eine negative Kursbewegung zu beobachten. Für die Lufthansa-Aktie geht es um 1,5% nach unten.
Und dann haben gleich 5 DAX-Konzerne heute ihre Bücher geöffnet, Geschäftszahlen vorgelegt und da haben offenbar die von Infineon überzeugt, oder?
Also neben den Zahlen schraubt Infineon zwar zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr seine Prognose herunter. Das überrascht aber keinen mehr wirklich. Und wichtiger ist, mittel- bis langfristig werden die Aussichten gut eingeschätzt. Und das macht Mut. Und Infineon-Aktien, die springen um 12,5% nach oben. Dann der Online-Modehändler Zalando, ja auch im DAX. Nach mehreren Quartalen mit schrumpfenden Umsätzen stabilisiert sich das Geschäft. Die Aktien von Zalando verteuern sich um fast 9%. Dann die Deutsche Post DHL. Während das Briefgeschäft weiter an Bedeutung verliert, wird das vom Onlinehandel getriebene Paketvolumen größer. Die Anteilsscheine der Deutschen Post DHL legen rund 0,5% zu. Und dann die Aktien des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials nachzahlen mit einem Plus von 1%, während die Anteilsscheine des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers rund 1,5% verlieren.
Dann ziehen wir mal einen Strich. Was macht der DAX?
Dem DAX fehlen nur rund 120 Punkte zu einem neuen Rekordhoch. Das letzte gab es ja im April mit 18.567 Zählern. Und der DAX steigt jetzt um fast 1,5% auf 18.440 Punkte. Rückenwind gibt es, weil sich Anleger nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht wieder ein bisschen mehr Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank da so ein bisschen Hoffnung machen.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der Euro steht bei einem Dollar 0,776. Dann ja auch die festverzinslichen Wertpapiere. Die deutschen Anleihen waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei 2,49%. Der Goldpreis notiert kaum verändert im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis bei rund 2.317 Dollar.
Börseninformationen waren das von Jan Plate. Vielen Dank nach Frankfurt. 200 Jahre Beethovens 9. Sinfonie. Das ist gleich eins der Themen in Kultur heute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.